Diabetesradio, der Podcast der Diabzeit, berichtet heute wieder vom Diabetes-Symposium am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. In den Pausen zwischen den vielen interessanten wissenschaftlichen Vorträgen wurde aber auch der Abbruch einer Diabetes-Studie in den USA viel diskutiert. Über diesen Abbruch der Studie berichtete am Montag das Ärzteblatt und der Spiegel. Mein Gast im Diabetesradio ist jetzt Herr Professor Joost, der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Instituts für Ernährungsforschung. Und ihn frage ich, was hat man bei der Akkord-Studie, die abgebrochen worden ist, herausfinden wollen?
Man hat versucht herauszufinden, ob intensive Therapie, einmal der Blutzuckerkontrolle, dann aber auch des Fettstoffwechsels und der kardialen Risikofaktoren das Leben der Diabetiker verlängern kann. Unglücklicherweise hatte einer dieser Studienarme eine, ich würde sagen, wilde Kombination verschiedener therapeutischer Regime, die zum Zweck hatten, den Blutzucker möglichst deutlich zu senken, um eben fast normale HbA1c-Werte herzustellen.
Normal heißt so wie ein Gesunder, der keinen Diabetes hat.
Genau so. Unter 6,5 war das Ziel, 6,5%. Der Durchschnitt, in Anführungsstrichen, normale hat um 6, vielleicht auch 6 bis 6,5. Also das ist der sogenannte Normalbereich. Das erreicht man natürlich nur mit einer ganz intensiven Therapie, entweder sehr intensiv Insulin oder mehrere Kombinationen von oralen Antidiabetika. Insofern ist dieser Studienarm ungewöhnlich. Üblich ist ja die Empfehlung, dass man beim Diabetiker das unter 7 senken sollte.
Den Langzeitblutzuckerwert.
Langzeit-HbA1c-Wert unter 7,5 hatten wir immer gedacht, wäre noch besser. Und nun kommt diese Studie, die in diesem Studienarm eine erhöhte Mortalität zeigt. Und zwar einen eigentlich leider großen Effekt, nämlich eine Erhöhung der Todesfälle in dem Studienarm auf 250 Fälle, verglichen mit 200 in anderen Studienarmen.
Und in anderen Studienarmen heißt, da wurde nicht der Blutzucker so straff eingestellt?
Richtig, da wurden die Blutlipide behandelt oder der Blutdruck wurde sehr aggressiv gesenkt. Mhm. Und was die Studie zeigte, ist, dass die Blutdrucksenkung sehr gut war. Wir wussten es vorher, aber vielleicht nicht unbedingt auf das Überleben. Die Studie hat gezeigt, dass die Cholesterinsenkung sehr gut war. Auch das hatten wir erwartet. Wir hatten dann erwartet, dass auch die Blutzuckersenkung einen günstigen Effekt auslösen würde. Und gab es gerade diese um 25% häufigeren Todesfälle. Das ist ein Grund, so eine Studie sofort abzubrechen, wenn man diesen Effekt hat, bevor man überhaupt die Daten weiter analysiert hat, bevor man sie publiziert. Sodass wir jetzt, die wir die Studie nicht selbst betrieben haben, nicht viel mehr wissen als das, was gesagt wurde, im Internet veröffentlicht wurde. Wir können die Daten selbst nicht überprüfen. Wir wissen also nicht, können nur spekulieren über die Gründe, die hinter dieser erhöhten Todesfallrate steckt.
Nun kennt ja jeder Typ-2-Diabetiker das von Ärzten und Experten immer wieder gebetsmühlenartig wiederholte: Der Blutzucker muss runter, sonst kriegen Sie Spätkomplikationen. Daran, gilt das jetzt nicht mehr?
Daran hat die Studie nichts geändert. Die Sekundärkomplikationen sind in der Tat weniger. Sicher bis zum Bereich von 7% HbA1c. Das kann die Studie nicht verändern. Also wer einen HbA1c-Wert von 9 hat, ist gut beraten, seine Blutzuckerkontrolle zu verbessern und niedrigere Werte anzustreben. Das ist bislang unbestritten.
Hat denn der Abbruch der Studie eventuell andere Auswirkungen noch auf die Praxis, also in der Diabetologen oder auch Allgemeinmediziner Diabetespatienten einstellen? Können Sie sich da irgendwas vorstellen?
Für die Empfehlungen kann sie, meine ich, erst dann Auswirkungen haben, wenn wir wissen, was der Grund für die erhöhte Todesrate ist. Das heißt, man muss die Gruppe, die eben ein Gemisch von verschiedenen Medikamenten beinhaltet, von verschiedenen Dosen. Man muss die Gruppe sich genau angucken und ich hoffe sehr, dass wir den Grund herausfinden. Man kann jetzt spekulieren, es ist ja untersucht worden, ob ein Glitazon dahinter stecken könnte. Die Autoren haben gleich gesagt, das meinen sie nicht.
Also ein bestimmter Wirkstoff von Diabetestabletten oder Zuckertabletten, wie der Patient oft sagt, der sowieso schon in den Medien als vielleicht Risikotrager...
In der wissenschaftlichen Literatur wurde das diskutiert, denn es gab eine Studie, dass häufiger Herzinfarkte unter dem Rosiglitazon auftreten. Was man natürlich auch noch spekulieren kann, ist, dass eine Kombination von Metformin mit Sulfonylharnstoffen dahinter steckt, mit einer unerwünschten Nebenwirkung. Das ist auch in der Vergangenheit diskutiert worden. Auch dafür gab es schon mal Hinweise. Ist also, wir betreten in einigen dieser Punkte nicht unbedingt Neuland. Was man dann auch diskutieren und prüfen muss, ist, ob diese aggressive Senkung des HbA1c nicht zu zeitweise zu niedrigem Blutzucker geführt hat, also zu häufigeren hypoglykämischen Werten und ob das nicht vielleicht schlecht ist. Das muss man sich im Einzelnen angucken. Das hätte größte Konsequenzen natürlich für die Sichtweise, den HbA1c möglichst weit zu senken. Denn wenn man das erkauft mit häufigen Hypoglykämien, dann müssen wir die Grenze finden, die wir nicht überschreiten dürfen.
Nun ist es ja so, dass, also wenn ich Sie richtig verstehe, im Moment gar nicht gesagt werden kann, ob es tatsächlich der extrem niedrige Blutzucker war oder aber der jeweils individuell unterschiedliche Medikamentenmix, der dazu geführt hat, dass in dieser Gruppe mehr Todesfälle aufgetreten sind als in anderen Studiengruppen aus der Studie. Ich frage mich, wenn jetzt jemand überlegt, ob er an einer Studie teilnehmen würde, an einer Diabetesstudie, ob das möglicherweise jetzt auch Leute weniger machen würden, weil sie sagen, ich kann ja tatsächlich große Risiken damit eingehen. Sehen Sie da eine Gefahr, dass es schwieriger wird, Studienteilnehmer zu kriegen?
Ja, das ist eine mögliche Gefahr. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Den Patienten, die überlegen, ob sie an einer Studie teilnehmen oder nicht, möchte ich aber sagen, dass sie auch einen Vorteil haben können von der Studie, denn sie werden insgesamt besser überwacht. Und jetzt, nachdem wir wissen, dass es auch Probleme geben kann, wird sicherlich auch der behandelnde Arzt, der die Studie plant, auch überlegen, ob er ganz genau hinguckt, wie weit er den Blutzucker denn senkt. Ich selbst als Arzt würde ja, und jeder Arzt muss das eigentlich, für sich selbst und seine Patienten jetzt doch, bevor die Wissenschaftler zu einer Schlussfolgerung kommen und allgemeine Empfehlungen ausgeben, würde ich als individueller Arzt doch Schlussfolgerungen ziehen aus der Studie. Und da würde ich zweierlei tun. Ich würde erstens viel genauer darauf achten, ob mein Patient Hypoglykämien hat und würde versuchen, die zu vermeiden, auch auf Kosten eines vielleicht etwas höheren HbA1c-Wertes. Das ist sicherlich angebracht jetzt, denn es ist ja eine vernünftige Annahme, dass da was passieren könnte. Und als zweites würde ich multiple Medikamentenkombinationen versuchen zu vermeiden. Die Therapie würde ich versuchen, einfacher zu machen.
Würden Sie denn jetzt besonders gut eingestellten Typ-2-Diabetikern, von denen es meines Wissens nach gar nicht so sehr viele gibt, raten, zumindest ein Blutzucker-Tagebuch zu führen, um zu gucken, ob sie vielleicht nächtliche Unterzuckerungen haben und deshalb einen besonders guten Langzeitblutzuckerwert, also HbA1c-Wert, aufweisen? Wäre das eine Empfehlung?
Ich hielte das für eine gute Idee, ja. Eine andere Sache, die man auch jetzt im Blick haben sollte, ist, die Studie hat ja auch etwas Positives. Und es gibt auch eine zweite Studie, die dieses zeigt, die sogenannte Steno-Studie, die auch gerade publiziert ist. Die zeigt, dass die Therapie des Blutdrucks und eben auch die Therapie erhöhter Blutfettwerte dem Diabetiker, dem Typ-2-Diabetiker, ganz eindeutig hilft. Das ist also eine tröstliche und positive Botschaft, die wir auch herausstellen können aus diesen Studien.
Hilft in dem Sinne, dass es weniger Herz-Kreislauf-Probleme gibt oder dass die Diabetiker auch eine höhere Lebensqualität haben?
Zunächst mal geht es um die Lebenserwartung, um die Herz-Kreislauf-Qualität. Lebensqualität vielleicht weniger, denn den Blutdruck fühlt man ja nicht und das Cholesterin.
Aber es ist trotzdem sehr gefährlich.
Ja.
Herr Professor Joost, das ist eine spannende Geschichte. Wir werden die auch über die Medien sicherlich weiter verfolgen. Wir werden Nachrichten kriegen, denke ich, auch von vielleicht Ihrem Institut oder anderen, die das weiterverfolgen, was dabei rauskommt, bis die Studie endgültig untersucht ist. Aber ich glaube, das war einfach interessant, jetzt mal zu sagen, okay, keiner muss sofort jetzt befürchten, ich sterbe früher, nur wenn der Blutzucker mal wirklich einigermaßen gut eingestellt ist. Mhm. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Uphoff.
Dankeschön.